Amen. Liebe Gemeinde, was ist Freiheit? Unsere Gesellschaft scheint das sehr gut zu wissen. Sie nennt Freiheit einen westlichen Wert, den möglichst alle Teile der Welt übernehmen müssten, dann ist alles gut. Doch in Wirklichkeit steht Freiheit in der westlichen Welt zum großen Teil auch für die Auflösung der bisherigen Moral- und Denktraditionen. Der Glaube, die Kirchenzugehörigkeit wird zur Freiheit der Beliebigkeit. Die Familie, es ist nicht mehr die Normalität, Familien zu bilden und so auch den Fortbestand des Gemeinwesens zu sichern. Familie wird zu einer von vielen möglichen Lebensformen. Das Geschlecht, sogar bei der Geburt, muss jetzt nicht mehr unbedingt männlich oder weiblich eingetragen werden. Ich rede jetzt nicht von den durchaus begründeten Ausnahmen, sondern es geht um die Tendenz. Auch die Nation mit ihren Grenzen verschwimmt in einer größeren Freiheit. Handelsfreiheit, Globalisierung, aber auch Globalisierung der Steuern. Dabei sparen Konzerne Milliarden, welche den Staaten bei ihren Einnahmen fehlen. Wer nicht in den fortschrittlichen Freiheitsbegriffen denkt, ist reaktionär, rückschrittlich, der Vergangenheit verhaftet. Und Gott, der geht bei diesem Freiheitsbegriff wirklich gar nicht. Höchstens als ein Angebot im Supermarkt, bei dem ich zugreifen kann oder es bleiben lassen kann. Ich bediene mich, wenn es mir was nützt. Ein Beispiel aus einer Unterweisung an Heranwachsenden diese Woche, nicht in Königswalde. Es ging um eine Heilungsgeschichte in der Bibel und die Frage, gibt es das auch heute noch? Antwort ja. Wir waren mit meiner Schwester bei einem Mann, der hat die Hände aufgelegt. Er war kein Christ, aber es hat geholfen. Im religiösen Supermarkt bedienen, okay. Dabei macht sich keiner Gedanken über Risiken und Nebenwirkungen, wenn ich mich mit okkulten oder spiritistischen Kräften einlasse. Sie werden mich in neue, ungute Bindungen hineinführen. Unser westlicher Freiheitsbegriff ist zum einen natürlich gut. Wir profitieren ja alle davon. Wir können zum Beispiel Vereine gründen, haben Meinungs- und Religionsfreiheit, alles okay, Reisefreiheit. Aber gleichzeitig kann diese Freiheit auch in eine Richtung führen, von der wir sagen müssen, da ist der Teufel los. Was tun gegen diese Verwirrung, gegen diese Verstrickungen? Ulrich Schacht, Schriftsteller, Theologe und Vorsteher der evangelischen Bruderschaft St. Georg, rät, lesen Sie doch mal wieder Luthers revolutionäre Thesenschrift De Libertate Christiana oder Deutsch von der Freiheit eines Christenmenschen. Viele sagen, es ist das wichtigste Werk Luthers nach der Übersetzung der Bibel ins Deutsche. 1520 erschienen, war sie zunächst vor allem eine geharnischte Antwort des Reformators auf die Bannandrohungsbulle aus Rom. Allerdings immer noch in der großen Hoffnung, die Einheit der Kirche zu bewahren. Der päpstliche Gesandte Karl von Miltitz traute sich immer noch zu, zwischen dem Papst und Luther vermitteln zu können, obwohl ja schon die in unserer dritten Themenpredigt behandelte Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation erschienen war, die das Priestertum aller Gläubigen betonte und den Papst scharf angriff. Luther sagte zu, ein Büchlein mit der Darlegung seines Glaubens zu verfassen und mit einer Widmung an den Papst versehen nach Rom zu schicken. Doch noch einige Vorbemerkungen. Martin Luther hatte ja einen ganz anderen Begriff von Freiheit erfahren. Das hat mit dem modernen westlichen Freiheitsbegriff gar nichts zu tun. Die westliche Freiheit versklavt den Menschen oft. Wir erleben heute massenweise Süchte, Gebundenheiten, Sinnlehre, Orientierungslosigkeit, Gottlosigkeit. Im ausgehenden Mittelalter war jedem klar, es gibt einen Gott. Aber er wurde meist nicht als Gott der Freiheit erfahren, sondern als ein Gott, der uns mit ganzer Wucht sein Gesetz aufdrückt, der uns schuldig spricht. So hat es Luther zunächst auch beim Studium der Bibel erlebt. Er hat das erlebt, was jemand so schön ausgedrückt hat, das Neue Testament ist der einzige Krimi, der den Leser als Täter entlarvt. Das stimmt auch. Diesem Satz kann ich voll zustimmen. Luther hat dies in seiner großen Tiefe erkannt und wusste nur nicht, wie er davon freikommt. Er spürte, meine Werke, meine Wallfahrten, meine täglichen Beicht- und Bußübungen reichen nicht aus. Ich bleibe schuldig. Doch dann kam seine wunderbare Entdeckung der Gnade Gottes. Die Predigt am Reformationstag ging darüber, allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein Christus. Ja, Martin Luther ist für mich ein Entdecker. Er ist keiner, der irgendein neues Lehrgebäude errichtet hat. Er ist ein Bibelentdecker, wie es die Kinder ja auch in einem Lied singen. Er hat in der Bibel entdeckt diese wunderbare Freiheit. Vor allem in den Paulusbriefen, aber nicht nur da. Seine Schriften, die wimmeln von Bibelzitaten. Er hat verschüttete biblische Wahrheiten und Zusammenhänge neu ans Licht gebracht. Ein Entdecker. Und so hat er auch die wunderbare Freiheit eines Christenmenschen neu entdeckt und ans Licht gebracht. Die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen beginnt folgendermaßen. Jesus, Punkt. Steht hier am Anfang. Damit wir gründlich erkennen können, was ein Christ ist und wie es um die christliche Freiheit steht, die Christus ihm erworben und gegeben hat, von der der heilige Paulus viel schreibt, will ich diese zwei Thesen aufstellen. Die haben wir jetzt schon vorne, oder? Zitat 2. Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem verpflichtet. Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht in allen Dingen und jedermann verpflichtet. Also darum geht es in der Predigt. Das wird immer wieder mal erscheinen. Anmerkung, Luther hat eigentlich nicht verpflichtet, sondern untertan geschrieben. Diese zwei Thesen finden sich klar in Bibelworten der Apostel, Zitat 3, 1. Korinther 9, 19, ich bin frei in allen Dingen und habe mich doch jedermann zum Knecht gemacht. Römer 13, 8, ihr sollt niemandem etwas verpflichtet sein, außer in der Liebe. Und selbst von Christus heißt es, Galater 4, Gott hat seinen Sohn gesandt, von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Kannst du wieder zurück auf die 2, ja? Freiheit, niemand verpflichtet oder untertan zu sein und gleichzeitig Sklave, dienstbarer Knecht, in allen Dingen jedermann untertan. Wir müssen da unterscheiden, schreibt Luther, und ich werde jetzt das schreibt Luther nicht immer dazu sagen, dass jeder Christ zwei Naturen hat, eine geistliche und eine leibliche. Und so schreibt er zunächst über den inwendigen geistlichen Menschen. Er nennt es immer die Seele. Anderer biblischer Ausdruck wäre das Herz oder ich sage mal einfach die geistliche Antenne für Gott. Kein äußeres Ding kann den inneren Menschen frei oder gerecht machen. Da hilft nichts, wenn der Leib frisch und gesund ist, isst und trinkt und lebt, wie er will. Trotzdem kann der innere Mensch verkümmert sein. Und genauso umgedreht, was schadet es der Seele, wenn dass der Leib gefangen, krank, matt ist, hungert und dürstet? Wenn ich in Christus bin, ist das davon unabhängig. Deshalb ist ein Christ ein freier Herr über alle Dinge. Diese ganzen Äußerlichkeiten können ihm seine innere Freiheit nicht wegnehmen. Und dafür gibt es wunderbare Beispiele. Wir hatten mal vor ein paar Jahren einen Pfarrer in Gemeindekreisen zu Gast aus Nordnigeria. Er hat von seinem Glauben erzählt und gleichzeitig von schlimmsten Bedrängnissen. Er war konvertiert, also vom Islam zum Glauben an Jesus Christus bekehrt. Seine Familie hatte ihn verstoßen. Später hat er dann Theologie studiert, wurde Pfarrer und dann sowas wie Superintendent, also für so eine Region zuständig. Er erlebte zerstörte Kirchen, viele tote Christen, die wegen ihres Glaubens von muslimischen Banden getötet wurden. Er konnte seinen Peinigern freundlich gegenübertreten. Er empfindet keinen Hass. Und er sagte mit leuchtenden Augen, wie man sie unter uns nur selten sieht. Ich möchte nicht tauschen, meinen Glauben an Jesus Christus nie wieder hergeben. Da fragt man sich, warum bloß, was hat er denn eigentlich davon? Er hat diese Freiheit des inneren Menschen in Christus. Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Und da fällt mir jetzt noch ein Beispiel ein, das ist nicht ganz so dramatisch. Mein Klassenlehrer in Raschau war bewusster Christ. Er war Kirchvorsteher und sogar Mitglied der Sächsischen Landessynode zu DDR-Zeiten. Er war ein sehr guter Physiklehrer und er hat hat seine Kinder nicht Jugend weihen lassen, nur Konfirmation. Und er hat immer gesagt, ihr könnt mich ja entlassen, wenn ihr wollt. Und es hat mich unheimlich beeindruckt als Kind. Ich weiß genau, dass es furchtbare Zwänge gab und ich will da auch nicht urteilen. Ich will einfach nur dieses Zeugnis weitergeben. Das war für mich so ein bisschen ein Beispiel auch für die Freiheit, die innere Freiheit eines Christenmenschen. Als dann die 7. Klasse der Jugendweihewerbung losging, musste er die Klasse abgeben. Luthers Erkenntnis wird gut zusammengefasst in dem folgenden Zitat, Nummer 4. Das Zentrum des innerlichen Menschen ist seine Seele, die nur frei sein kann, wenn sie auf Gottes Wort hört, sich an ihn bindet. Und Martin Luther drückt es so aus, die Seele hat kein anderes Ding, weder im Himmel noch auf Erden, in dem sie lebt, gerecht, frei und Christ ist, als das heilige Evangelium, das von Christus gepredigte Wort Gottes, wie er Johannes 11, 25 selbst sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung, wer an mich glaubt, der lebt ewig. Ebenso Johannes 14, 6, Klammer auf meinen Taufspruch, Klammer zu, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ebenso Matthäus 4, 4, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allen Worten, die vom Munde Gottes ausgehen. Folglich müssen wir nun gewiss sein, dass die Seele alle Dinge entbehren kann, außer dem Wort Gottes. Doch welches Wort Gottes gibt uns nun diese große Gnade? Antwort, es ist nichts anderes als die Predigt von Christus. Deshalb steht wohl auch Jesus am Anfang dieser Schrift. Eigentlich müsstest du verzweifeln, wenn du richtig glaubst, darüber, wie schuldig du bist. Viele Menschen gehen heute, dank ihrer angeblich großen Freiheit, leichtfertig über die Schuldfrage hinweg. Aber das rächt sich und kommt irgendwo an anderer Stelle wieder hervor. Schuldgefühle, Verzweiflungsattacken, Depressionen, Selbstmordgedanken, Aggression gegen sich selbst und andere. Unsere Gesellschaft hat davon reichlich genug zu bieten, leider. Besser ist es, über mein eigenes Versagen, meine Schuld zu erschrecken und an der richtigen Stelle Hilfe zu suchen. Luther schreibt, wenn du richtig glaubst, wie schuldig du bist, musst du an dir selbst verzweifeln und bekennen, dass der Spruch Hosea 13, 9 wahr ist. O Israel, in dir ist nichts außer deinem Verderben, deine Hilfe aber steht allein bei mir. Und damit du aus deiner Schuld, deinem Versagen rauskommst, hält er dir Christus vor. Zitat 7. Du musst dich in demselben mit festem Glauben ergeben und frisch auf ihn vertrauen. Dann sollen dir um dieses Glaubens willen alle deine Sünden vergeben und all dein Verderben besiegt sein. Und du sollst gerecht, wahrhaftig, befriedet und gerechtfertigt sein. Und alle Gebote sollen erfüllt und du sollst von allen Dingen frei sein. So sagt der heilige Paulus, Römer 1, Vers 17, ein gerechtfertigter Christ lebt nur von seinem Glauben. Aber wie ist das nun? Müssen wir nicht die Gebote halten, um vor Gott zu bestehen? Luther sagt, ohne die Werke. Gehören die nicht aber bitteschön dazu, die guten Werke? Hier schreibt Martin Luther etwas sehr Wichtiges. Die Gebote lehren und schreiben uns verschiedenartige gute Werke vor, aber damit sind sie noch nicht getan. Sie unterweisen wohl, aber sie helfen nicht. Sie lehren, was man tun soll, aber sie geben keine Kraft dazu. Wie ist das gemeint? Ich erlebe das manchmal im Konfirmandenunterricht. Da behandeln wir ja die Gebote und manchmal sagen Eltern, es ist gut, dass mein Kind dorthin geht, da lernt es nichts Schlechtes. Zumindest wenn es zuhört und nicht mit dem Handy spielt. Gemeint sind die Gebote. Die Gebote werden unterwiesen. Wenn es gut geht, werden sie auswendig gelernt, aber sie helfen nicht. Sie geben nicht die Kraft dazu, sie auch zu tun. Diese Kraft kommt nämlich aus dem lebendigen Glauben und der muss am Anfang stehen. In den Geboten erkennt der Mensch erstmal sein Unvermögen. Ich schaffe das ja gar nicht, das alles einzuhalten. Entweder ich sage, na dann eben nicht, machen doch alles so, dass wir die Gebote übertreten. Oder ich werde vom Geist Gottes überführt. Ich erkenne meine Schuldverflochtenheit und meine persönliche Schuld. Ich erkenne, wer der Täter im Krimi ist. Und dann können die Gebote zum Beispiel werden. Heute noch, gegen Abend, fahre ich zu meinen stillen Tagen in die Christusbruderschaft Selbitz. Darauf freue ich mich schon und da werde ich auch beichten gehen. Mein Seelsorger war viele Jahre Pfarrer in der Christusbruderschaft. Er wohnt jetzt im Nachbarort. Und ich werde dann mich sozusagen vorbereiten und die 10 Gebote entlang gehen und mir aufschreiben und überlegen, wo bin ich schuldig geworden? An Gott und damit auch an meine Mitmenschen. Und dann darf ich der Vergebung Gottes glauben und dieser Glaube macht mich frei und füllt mich mit allen Gütern, wie es in Johannes 1, Vers 12 steht. Er hat ihnen Macht gegeben, dass sie alle Gottes Kinder werden können, die an seinen Namen glauben. Die größte Ehre gebe ich Gott, wenn ich an ihn glaube, ihm vertraue. Nicht durch irgendwelche Leistungen und dergleichen, durch den Glauben, der aus der Umkehr kommt, werde ich Teil seines Leibes. Epheser 5, Vers 20 steht, wir sind Glieder seines Leibes. Unser Trauspruch übrigens. Und dann beschreibt Luther so schön, die haben Sie vielleicht immer gehört, die Formulierung, den fröhlichen Streit und Wechsel. Das heißt, es findet eine Art Blutaustausch im Leib Christi statt, zu dem wir als Teil ja gehören. Christus, der sündlos ist, nimmt unsere Sünde und entgiftet sie. Man kann es auch anders formulieren, sie wird verschlungen und ersäuft. Und wir bekommen dafür Anteil an seinem Wesen, an seinem Sieg. So wie es in 1. Korinther 15 steht, Gott sei Lob und Dank, der uns einen solchen Sieg in Jesus Christus gegeben hat, in dem der Tod mit der Sünde verschlungen ist. Unser Glaube und nur unser Glaube erfüllt das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und da geht es ja im Kern darum, dass wir Gott allein die Ehre geben. Deshalb erläutert es Martin Luther im kleinen Katechismus so genial, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Zitat, selbst wenn du vom Kopf bis zum Fuß nichts anderes als ein gutes Werk wärest, wärst du dennoch nicht gerecht und gäbest Gott noch nicht die Ehre und erfülltest daher das allererste Gebot nicht, denn Gott kann nicht geehrt werden, es werde ihm denn Wahrhaftigkeit und alles Gute zuerkannt, wie er ja wahrhaftig ist. Das tut aber kein gutes Werk, sondern allein der Glaube des Herzens. Und weiter, wer das erste Hauptgebot erfüllt, der erfüllt gewiss und leicht auch alle anderen Gebote. Das Bemühen und das Halten der Gebote, das kann nur eine Folge des Glaubens sein. Der Glaube steht immer zuerst, die Erfahrung der Freiheit. Bei den Israeliten war es die Befreiung aus Ägypten. Deswegen steht im biblischen Text beim ersten Gebot wörtlich, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und dann kommt das erste Gebot. Also, ich bin nicht irgendein Gott, der dir irgendein Gebot aufdrückt, sondern ich bin der Gott, der dich befreit hat, der dir Freiheit schenkt, äußere Freiheit bei den Israeliten, aber vor allem die innere Freiheit eines Christenmenschen. Das war die überwältigende Erfahrung und Erkenntnis Martin Luthers, gewonnen durch das Studium der Heiligen Schrift. Und das machte ihn auch so unerschrocken. Kurz nach Erscheinen dieser Schrift musste er zum Reichstag nach Worms, um sich vor dem Kaiser und den Reichsständen zu verantworten. Eigentlich sollte er nur kurz und knapp seine Schriften widerrufen. Wohlmeinende Freunde rieten ihm von der Reise nach Worms ab. Er sollte lieber in Wittenberg bleiben, wo der Kurfürst Friedrich der Weise seine schützende Hand über ihn hält. Doch Luther antwortete, Zitat, und wenn in Worms so viel Teufel wären wie Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hingehen. Und als er vor dem Kaiser und den Reichsständen seine Schriften widerrufen sollte, da erbat er sich einen Tag Bedenkzeit, das war auch schon sehr mutig, die wurde ihm überraschend gewährt. Er hatte dann riesige Anfechtungen in der Nacht und bekam Verzweiflungsattacken. Auch als Christ bist du davon nicht frei, noch dazu, wenn du in solchen Spannungen stehst. Und du musst dich immer wieder zur Freiheit durchringen, durchkämpfen, durchbeten. Doch dann am nächsten Tag sagte er ganz klar, ich kann meine Schrift nicht widerrufen, sofern sie nicht durch die Heilige Schrift selbst widerlegt werden. Hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Das sind Beispiele für innere Freiheit eines Christenmenschen. Denn das konnte auch Scheiterhaufen bedeuten, der Flammentod von Jan Hus war noch nicht vergessen. Und später auf der Wartburg, hat er dann geschrieben, Zitat, mein Gewissen ist frei geworden und das heißt im vollsten Sinne frei geworden. Darum bin ich schon ein Mönch und bin doch kein Mönch, eine neue Kreatur, nicht des Papstes, sondern Christi. Ein Christ ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Das ist unsere Grundthese, aber der Satz geht ja noch weiter. Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht in allen Dingen und jedermann untertan oder verpflichtet. Das scheint ein Widerspruch zu sein, ist es doch nicht. Obwohl es ganz klar ist, alleine aus Glauben sind wir gerecht und haben alles, was wir haben sollen. So möchte der innerliche Mensch Gott gerne umsonst und aus freier Liebe dienen. Aus Liebe, aus Dankbarkeit gegen Gott macht er gern was für ihn. So wie bei Menschen, die ich liebe, wirklich liebe, auch gern was für sie tue, manchmal leider auch nicht, aber ich hoffe immer mehr. Und da schwebe ich sozusagen mit dem Mülleimer zur Abfalltonne aus freien Stücken, während ich nur rummeckere, wenn es mir jemand aufdrückt, sozusagen als Gesetz von oben. Das musst du jetzt machen. Und dann bringt Dr. Martin Luther ein Beispiel, das sogar der Papst verstehen müsste. Ebenso wie ein geweihter Bischof, wenn dieser kirchenweit führend oder sonst seines Amtes Tätigkeit ausübt, machen ihn diese Werke nicht zu einem Bischof. Ja, wenn er nicht zuvor zum Bischof geweiht wäre, taugte derselben Werke keines und sie wären nur Narrenwerk. Ebenso wird ein Christ, der durch den Glauben geweiht gute Werke tut, nicht durch dieselben besser oder mehr zu einem Christen geweiht. Ebenso sagt ja Christus, ein böser Baum trägt keine guten Früchte und ein guter Baum trägt keine bösen Früchte. Nicht die bösen Werke, und das ist ein großes Missverständnis, nicht die bösen Werke machen den Menschen böse, sondern der Unglaube. Die bösen Werke kann ich immer um Vergebung bitten. Diese Entdeckung Luthers wollen heute viele Menschen nicht wahrhaben. Gott und Kirche brauche ich nicht, ich bin auch so ein guter Mensch. Aber der Unglaube macht den Menschen böse, sagt die Bibel. Und wir Menschen leben mit anderen zusammen, da sollen wir in Freiheit Werke tun, die darauf gerichtet sind, anderen zu dienen. Vorbild dafür ist Christus. Vielleicht können wir noch mal kurz die Lesung, hattest du die mit drauf, Philippa? Noch mal kurz einspielen, Sie können sie noch mal kurz überfliegen. Ich lese sie nicht vor. Aber Christus, der eben sozusagen sich selbst zum Diener gemacht hat, er war von göttlicher Gestalt und hat doch, wurde ein Knecht für uns Menschen. Ein Christ, der ganz frei ist, soll sich freiwillig zum Diener machen und seinem Nächsten helfen. Nächstes Zitat. Siehe, so fließt aus dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, bereitwilliges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen. Und diese Freiheit und Liebe zusammen führt mich dazu, dass ich um der Liebe zum Nächsten willen Dinge tue, die ich um des Glaubens willen gar nicht nötig habe. Luther nennt dafür drei biblische Beispiele. Eines will ich erwähnen. Paulus ließ den jungen Timotheus, seinen Schüler, der Christ wurde, nach jüdischem Gesetz beschneiden, um den Schwachen im Glauben kein Ärgernis zu geben. Notwendig gewesen wäre es vom Glauben her nicht. Diese Liebe ist ganz wichtig und vorbildlich im Umgang miteinander. Schnell schleicht sich der Gedanke ein, ach, ich bin was Besseres, weil ich so feurig beten kann oder weil ich so entschieden bin und auch so gut strukturiert bin in meiner stillen Zeit und so weiter und weil ich so viel für Gott arbeite, während andere das offenbar lockerer nehmen. Wenn ich überheblich werde, fehlt die Liebe. Aber die bedingungslose Liebe zum Nächsten, ihm zu dienen, ist die Berufung eines Christenmenschen. Freier Herr über alle Dinge und niemanden verpflichtet durch den Glauben, ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedem verpflichtet in der Liebe. Auch die Freiheitsschrift Luthers ist thesenartig aufgebaut und ich schließe mit den Schlusssätzen dieser Schrift, der These 30, von der Freiheit eines Christenmenschen. Aus dem Allen ergibt sich der Schluss, ein Christ lebt nicht für sich selber, sondern in Christus und für seinen Nächsten. In Christus durch den Glauben, für den Nächsten durch die Liebe. Durch den Glauben erhebt er sich zu Gott, Von Gott aus wendet er sich wieder seinem Nächsten zu durch die Liebe und bleibt doch immer in Gott und in der göttlichen Liebe. Ebenso wie Christus, Johannes 1, 51 sagt, ihr werdet noch den Himmel offen stehen sehen und die Engel auf- und absteigen über den Menschensohn. Siehe, das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, die alle anderen Freiheit übertrifft, wie der Himmel die Erde. Das gebe uns Gott recht zu verstehen und zu behalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.